Guten Morgen, liebe Geschwister, guten Morgen, liebe Gäste, guten Morgen, liebe Zuhörer, auch in der Ferne. Ich möchte zu Beginn noch mal kurz mit uns zusammen beten. Vater im Himmel, dein Wort ist kostbar, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte, dein Wort ist wahr, dein Wort ist herrlich. Hilf uns, Herr, heute dein Wort zu verstehen, dein Wort anzuwenden. Verändere du uns durch dein Wort. Danke, Herr, dass du zu uns sprichst und leite auch meine Worte, meine Zunge. Segne uns diesen Morgen. Amen. Die Psalmen in der Bibel erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie werden gern in christlichen Gemeinden gelesen, gebetet und gesungen. Die Schar derer, die durch die Psalmen Trost, Auferbauung und neuen Glaubensmut gefunden haben, ist unzählbar. Man prägt sich deren Verse gern ein. Sie passen in jede Lebenslage. Jede Stimmung der Seele findet sich in ihnen wieder. Jede Seite des Gemüts wird durch sie angeschlagen. Zudem vermitteln uns die Psalmen einen tiefen Einblick in das Herz der Heiligen, die sie verfasst haben. Allen voran König David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der etwa die Hälfte der Psalmen verfasst hat. Kurz gesagt, die Psalmen sind eine wahre Schatztruhe voll von geistlichen Kostbarkeiten. Doch so mancher, der auf dieser herrlichen Blumenwiese wandert, der sich an dieser wunderbaren Pflanzung Gottes erfreut, findet erschrocken auch Stücke darin, die wie die verrosteten Teile eines alten Autowracks anmuten. Und besonders bedauerlich mag es dem einen oder anderen vorkommen, dass diese Schrottstücke nicht fein säuberlich auf einem Haufen am Rand des Gartens lagern, sondern bunt verstreut zwischen den Blumenbeeten liegen. Wer sich also im Buch der Psalmen bewegt, muss sorgsam darauf achten, wo er hintritt. So wird denn auch immer dann, wenn die Psalmen gelesen, gebetet und gesungen werden, manch galanter Bogen um jene Stellen gemacht, die so gar nicht hineinzupassen scheinen. Denn wie reimen sich Fluch und Rache auf Lob und Segnung? Psalm 137, den wir heute gemeinsam betrachten wollen, ist nicht der einzige dieser Fluch- oder Rache-Psalmen. Es gibt einige weitere, zum Beispiel die folgenden fünf von König David, Psalm 35, 58, 59, 69 oder 109. Oder auch der Psalm 83 von Asaf. Jedoch ist dieser Psalm 137 für manche das wohl peinlichste und anstößigste Exemplar dieser Art von Psalmen. Besonders wegen seiner letzten drei Verse scheint auf den ersten Blick dieser Psalm wie ein Stein des Anstoßes. Doch wir werden diesen Stein, an dem sich der Fuß des voreiligen und unbedachten Urteils so schnell stößt, heute näher unter die Lupe nehmen und werden sehen, dass es sich hierbei in Wirklichkeit um einen bezaubernden Edelstein handelt, in dem die tiefe Schönheit des biblischen Glaubens in prächtigen Farben glitzert und funkelt. Und ich möchte diesen Psalm jetzt zusammenlesen. An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Weiden dort hängten wir unsere Zithern. Die uns gefangen hielten, forderten von uns, eines unserer Lieder zu singen. Unsere Peiniger verlangten von uns, fröhlich zu sein. Singt uns eins eurer Zionslieder! Doch wie könnten wir ein Lied für den Herrn auf fremdem Boden singen? Jerusalem, wenn ich dich je vergesse, dann soll meine rechte Hand mir meinen Dienst versagen. Meine Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn Jerusalem nicht mehr meine allergrößte Freude ist. Herr, Vergiss den Edomitern nie, was sie am Unglückstag Jerusalem getan haben, als sie riefen, reißt die Stadt nieder, reißt sie nieder bis auf den Grund. Du Stadt Babylon, die du einst verwüstet sein wirst, wohl dem, der dir einmal vergelten wird, was du uns angetan hast, wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Wir wollen diesen Psalm in den folgenden drei Teilen betrachten. Zunächst die Verse 1 bis 4, die trostlose Lage im babylonischen Exil. Dann Verse 5 bis 6 als zweiten Teil, das eiserne Vorhaben des Psalmisten. Und schließlich Verse 7 bis 9, der Ruf nach Vergeltung. Vielleicht kennen manche von uns oder sicherlich viele Giuseppe Verdi, ein berühmter italienischer Komponist aus dem 19. Jahrhundert. Verdi komponierte 1841 eine berühmte Oper mit dem Namen Nabucco. Das ist die italienische Abkürzung für und Namensform für Nebukadnezar. 1942 wurde sie in der Scala in Mailand uraufgeführt und hat die babylonische Gefangenschaft unter Nebukadnezar zum Thema. Es gibt ein Lied davon, das besonders berühmt geworden ist, der sogenannte Gefangenenchor oder Freiheitschor, das Lied Va pensiero sulla la daurata. Und genau dieser Gefangenenchor, der den Klassikern unter euch, die diese Oper von Verdi kennen, sicherlich im Hinterkopf vorschwebt, genau dieser Gefangenenchor hat hier Psalm 137 zum Vorbild. Der Chor der Hebräer, die in Babylonien gefangen sind, beklagt das ferne Heimatland und ruft Gott um Hilfe an. Es gibt auch eine moderne Popmusikvertonung einer der ersten Verse hier von einer bekannten Popgruppe. Ich bezweifle aber, ob sowohl das klassische als auch das moderne Vorbild, auf dem das diesen Psalm zugrunde genommen hat, der Dramatik des Inhalts hier gerecht wird. Aber jedenfalls führt uns das zu dem geschichtlichen Hintergrund dieses Psalms, dieses Bibeltextes, der ganz, ganz wesentlich zum Verständnis ist, denn ohne diesen geschichtlichen Hintergrund können wir die Worte dieses Psalms wohl kaum recht fassen und verstehen. Zunächst ist wichtig, dass wir wissen, was auch Vers 1 andeutet, dass der Psalm während des babylonischen Exils, also während der 70 Jahre Gefangenschaft von 605, dem Jahr der ersten Wegführung in die Gefangenschaft, wo auch zum Beispiel der Prophet Daniel dabei war, bis zum Jahr 536 vor Christus, was in 2. Könige 25 bis zum Jahr 536 vor Christus, als die erste Rückkehrwelle unter den Persern gab. Und die besondere Dramatik dieser Gefangenschaft bestand darin, dass nicht nur die Juden weggeführt wurden, sondern ihre Heimat, die Hauptstadt Jerusalem, inklusive dem Tempel 586 vor Christus, von den Babyloniern zerstört wurde, was uns in 2. Könige 25 berichtet wird. Das zentrale Ereignis und Thema und auch Trauma war also der Untergang Jerusalems und die babylonische Gefangenschaft. Nebukadnezar und diese Gefangenschaft war von Gott lange angekündigt. So sagt etwa Jeremia, Kapitel 25, Vers 9, weil ihr meinen Worten nicht gehorcht habt, siehe, so sende ich nach allen Geschlechtern des Nordens und hole sie herbei und sende zu meinem Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel, und lasse sie kommen über dieses Land und über seine Bewohner und über alle Völker ringsum. Der Vollstrecker des Gerichtes Gottes für den Ungehorsam des Volkes Juda wird als Knecht Gottes bezeichnet. Dieser Knecht Gottes, Nebukadnezar, hat also Gottes Willen und Auftrag ausgeführt. Aber wie wir sehen werden, hat er diesen Auftrag wohl etwas zu gründlich ausgeführt. Er war unbeschreiblich grausam. Und wir lesen in verschiedenen Parallelstellen, wo wir jetzt nicht die Zeit haben, das alles nachzulesen, wie unbeschreiblich grausam diese Eroberung und Zerstörung Jerusalems war. Es war Krieg, ja, aber nicht genug damit. Jerusalem ist nicht einfach nur im Krieg gefallen, sondern nach einer Zeit der Belagerung, die zu einer schlimmen Hungersnot geführt hat. Und dann zur Eroberung, zur Gefangenschaft, zu viel Leiden, Krankheit, Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Verstümmelung, Raub, Versklavung, Zwangsarbeit und Zwang zur Anbetung fremder Götter. Es war eine Zeit ohne jeden Mangel an Gräueltaten. Ähnlich wie schon einige Zeit vorher bei der Eroberung des Nordreiches Israel durch die Assyrer. In 2. Könige 25, Vers 7 heißt es zum Beispiel: Und sie metzelten die Söhne Zedekias, des letzten Königs von Juda, vor dessen Augen nieder. Danach stachen sie Zedekia die Augen aus und banden ihn mit zwei ehernen Ketten und führten ihn nach Babel. Das Letzte, was Zedekia also sehen durfte auf dieser Welt, war die Abschlachtung seiner kompletten Familie. Auch an vielen anderen Stellen wird die unbeschreibliche Grausamkeit dieser Zeit beschrieben. Klagelieder 5, Vers 11. Frauen wurden geschändet in Zion, Jungfrauen in den Städten Judas. Oder Hosea 14, Vers 1. Ihre Kinder sollen zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden. Nahum 3, Vers 10. Auch ihre Kindlein wurden an allen Straßenecken zerschmettert. Und wenn wir einmal das Buch der Klagelieder von Jeremia lesen, diese 5 Kapitel Klagelieder, dann bekommen wir etwas mit von dieser Zeit, von dieser Not, die so komplett anders ist wie unser heutiger Wohlstand, Frieden und Freiheit, was wir heute genießen dürfen. Das ist auch der Grund, warum wir uns so schwer tun mit diesem Psalm, besonders mit den letzten Versen. Wir leben im Wohlstand und solche Not ist uns unbekannt, außer vielleicht einigen älteren Geschwistern, die das noch aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs kennen. Diese Welt der Grausamkeit und Gräuel ist uns fremd. Wir applaudieren vielleicht begeistert, wenn wir dem Gesang von Verdis berühmten Gefangenenchor in bequemen Sesseln lauschen, ohne jeden Lebensbezug zu dieser äußersten Not und Ungerechtigkeit, die dem alttestamentlichen Bundesvolk Gottes widerfuhr. Kommen wir also zu dem ersten Teil dieses Psalms, zu der Betrachtung der ersten 4 Verse, die trostlose Lage im babylonischen Exil. Und lasst uns diesen Abschnitt, wie auch den gesamten Psalm, Vers für Vers durchgehen. An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Die Ströme Babels, das waren natürlich der Euphrat und Tigris, aber nicht nur. In anderen Parallelstellen werden uns weitere Flüsse genannt. In Esra 8 der Fluss Ahava oder in Hesekiel 1 der Fluss Keba. Und dazu gab es noch viele Kanäle zur Bewässerung dieses äußerst fruchtbaren Zweistromlandes in der Antike. Wir sehen, hier der Vers 1 drückt nicht nur normales Heimweh aus, sondern große Traurigkeit und tiefer Schmerz über alle erlittenen Verluste. Ich habe bereits auf Klagelieder hingewiesen, 5 volle Kapitel der Klage und Trauer. Da heißt es zum Beispiel in Kapitel 3 von Klagelieder, Verse 48 bis 49, es rinnen Wasserbäche aus meinen Augen. Wegen des Untergangs der Tochter meines Volkes. Mein Auge tränt unaufhörlich und kommt nicht zur Ruhe. Und wir können vielleicht auch dazu sagen, es waren Tränen der Buße. Denn was war denn der Grund, dieser Gefangenschaft? Was war der Grund der Zerstörung Jerusalems, der Wegführung der Großteils der Bevölkerung aus dem Südreich? Der Grund war Gottes Gericht als Strafe der Sünde. Drum heißt es hier ja auch, wenn wir an Zion dachten. Das heißt, jetzt in der Gefangenschaft unter dem massiven Einfluss des eigenen Leides ist es ihnen wie Schuppen von den Augen gefallen. Damals, als sie noch in der Nähe des Tempels waren, als sie noch im verheißenen Land waren, haben sie sich einen Dreck um Gott gekümmert. Und es gab zwar vereinzelt gottesfürchtige Könige, aber zum großen Teil in der Endzeit des Südreiches gab es gottlose Könige, viel Götzendienst und Verachtung Gottes. Als der Tempel und Gottes Gegenwart nah war, wollten sie nichts von ihm wissen, aber jetzt in der Ferne denken sie wieder an Zion, wenn wir an Zion dachten. An die Weiden dort hängten wir unsere Zithern. Das Aufhängen der Instrumente bedeutet natürlich deren Nichtbenutzung. Es gab keinen Anlass zum Gesang. Es gab keinen Grund, Feste zu feiern, sich zu freuen und zu vergnügen. Trauer bedeutet auch als Konsequenz die Nichtbenutzung der Instrumente für die Feier und das Vergnügen. Ja, es gibt Zeiten zum Feiern und Zeiten zum Trauern. Aber jetzt war nicht die Zeit, sich zu vergnügen. Auch für Gläubige heute gibt es Wege des Leidens. Wir werden nicht immer von Leiden verschont. Auch für uns gibt es Zeiten zum Feiern und Zeiten zum Trauern. Und weil sie nicht ihre Instrumente benutzt haben, haben ihre Peiniger, die über sie gewacht haben, in Vers 3 sie aufgefordert, ihnen Lieder zu singen. Sicherlich war dies nicht aus Interesse an fremdländischer Musik, sondern als Verhöhnung der Gefangenen und Verhöhnung des Gottes der Juden. Wo war denn dieser Gott in der Stunde der Not? Singt uns doch ein Lied über ihn, der über Zion wacht, der sein Volk beschützt und bewahrt. Es war eine krasse Verhöhnung. Sie wollten ja nicht irgendein Lied, sondern eines der Zionslieder, wo Gott verherrlicht wird, damit sie sein Volk umso klarer und stärker verhöhnen können. Tja, so geht es den Frommen leider häufig. Wenn es uns schlecht geht, dann werden wir auch noch verhöhnt. Und in einem anderen Rachepsalm, in Psalm 69, heißt es da in den Versen 20 bis 22, Psalm Davids, wo es ihm ähnlich geht: Der Hohn hat mein Herz gebrochen. Nach dem Motto, schlimmer geht's immer. Was ist aber die Reaktion der Gefangenen in Babylon? Vers 4. Wie könnten wir ein Lied für den Herrn auf fremdem Boden singen? Auf gar keinen Fall. Das war eine Trotzreaktion zu Vers 3. Sie sagen damit mit anderen Worten, wir werfen die Perle nicht vor die Säue. Wir verweigern die Teilnahme an der Verhöhnung Gottes. Ihr könnt uns vielleicht in Gefangenschaft halten, ihr könnt uns zu Zwangsarbeit verdonnern, aber ihr könnt uns nicht zur Verhöhnung unseres Gottes zwingen. Schon an dieser Stelle können wir von dem Psalmisten lernen, dass auch wir uns nicht verbiegen lassen, dass auch wir in Not und Leid dem Herrn treu bleiben, dass wir uns nicht, wie Hiob ähnlich versucht war, von seinen Freunden umstimmen lassen und seiner Frau, Gott zu verfluchen und zu sterben, sondern dass wir auch in der Zeit der Not, in der Zeit der Verhöhnung dem Herrn treu bleiben und da eben nicht mitmachen, nicht den Forderungen der Verhöhnung Gottes nachgeben. Dass die Juden in der Ferne umgekehrt sind, zeigen auch die Verse 5 und 6 in Teil 2. Während sich das Volk Gottes des Südreiches im verheißenen Land vor der Gefangenschaft noch hauptsächlich um das eigene Vergnügen und die fremden Götzen gekümmert hat, haben sie sich nun während der Gefangenschaft und nach all den erlittenen Gräueltaten und immer noch in Unfreiheit auf ihren Gott zurückbesonnen und sind zu ihm umgekehrt. Die Strafe Gottes hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Und diese Verse geben uns einen tiefen Einblick in das Herz des Psalmisten, dessen Leben von grenzenloser Hingabe an die Sache seines Gottes geprägt ist. Verse 5 bis 6 beschreiben dabei nicht weniger als eine Selbstverfluchung. Der hier verwendete hebräische Ausdruck, wenn dieses und jenes der Fall ist, dann soll mir dieses und jenes geschehen, ist eine gängige Formel aus dem altorientalischen Rechtsleben und war die stärkste Form einer Willensbekundung, die sich auch in den Bundesschlüssen, Gottes mit seinem Volk wiederfinden. Damit versichert der jeweilige Vertragspartner, seine Bundesverpflichtungen unbedingt einzuhalten. Andernfalls solle er direkt von Gott bestraft werden. Die stärkste Form der Willensbekundung. Wehe mir, wenn ich Jerusalem vergesse, den Ort der Gegenwart Gottes, die Stadt des Tempels Gottes, wo die alttestamentliche Gemeinde ihrem Gott regelmäßig Opfer darbrachte und ihn anbetete. Wehe mir, wenn ich Jerusalem vergesse, dann soll auch meine rechte Hand und mein Gaumen unbrauchbar werden. Also mit anderen Worten, wenn ich dem Herrn untreu werde, dann brauche ich auch nicht mehr Zither zu spielen mit meiner rechten Hand oder Lieder zu singen mit meiner Zunge. Meine Fähigkeiten und meine Gaben sind ganz an die Sache Gottes gebunden. Haben wir schon einmal so kompromisslos gebetet? Wenn ich dem Herrn untreu werde, dann soll dies und jenes passieren. Es ist ein Gebet des radikalen Gehorsams. Vielleicht hatte auch der Herr Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 5, Kapitel 5, Verse 29 und 30 genau diese beiden Verse aus Psalm 137 im Hinterkopf, als er sagte, wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Genau in diesem Sinne betet der Psalmist hier. Wehe mir, wenn ich Jerusalem vergesse. Diese Verse bringen uns zu einem ganz zentralen Punkt dieses Psalms, nämlich einerseits die furchtbare Grauenhaftigkeit der Sünde und andererseits die absolute Heiligkeit Gottes. Auch wenn aufgeklärte Menschen heute das manchmal denken, Gott kann Sünde nicht unter den Teppich kehren. Er kann keine Fünfe gerade sein lassen. Vielmehr ist es gerade anders. Sünde ist so schlimm, dass der Herr entschieden hat, in seiner Souveränität, seinem alttestamentlichen Bundesvolk all diese Grausamkeiten zuzumuten und durch all diese Leiden zu führen, um sie zu ihm zurückzubringen. Und Gott war es, der um der Sünde willen seinen eigenen Sohn auf diese Welt sandte, um vollkommen unschuldig am Kreuz grausam für unsere Sünde und Schuld zu sterben, stellvertretend an unserem Platz. Und genau dieser gleiche Gott und Herr ist es, der uns heute ermahnt und zur Umkehr ruft, weil er bereits einen Tag festgelegt hat, an dem sein gerechtes Gericht über alle Menschen kommen wird. Jeder, der nicht durch Jesus mit Gott versöhnt ist, wird verurteilt werden. Die Bibel lässt da gar keinen Zweifel daran. Die Botschaft der Bibel besteht also nicht nur aus Friede, Freude, Eierkuchen, wir haben uns alle lieb, sondern Sünde und Gericht gehört ebenso dazu. Es ist wie zwei Seiten derselben Medaille. Gott liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn auf die Welt sandte, um für uns zu sterben. Ja, es ist Gottes Liebe, Gottes extreme Liebe, aber doch nur, weil Gott Sünde richten muss, weil er sie nicht dulden kann und dieser Herr Jesus für uns stellvertretend an unserer Stelle am Kreuz elendig stirbt. Mit dem dritten Teil und den Versen 7 bis 9 kommen wir nun zum schwierigsten Teil dieses Psalms. Herr, vergiss den Edomitern nie, was sie am Unglückstag Jerusalem getan haben, als sie riefen, reiß die Stadt nieder, reiß sie nieder bis auf den Grund. Du Stadt Babylon, die du einst verwüstet sein wirst, wohl dem, der dir einmal vergelten wird, was du uns angetan hast, wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Wir können diese Verse, die auf den ersten Blick grausam scheinen, nur vor dem Hintergrund des unermesslichen Leides und der zahllosen erlittenen Gräueltaten lesen und verstehen, die dem Volk damals widerfahren ist. Daher sind dies nicht unkontrollierte Rachegedanken eines wild gewordenen Dichters und Musikers. Nein, er stand auch nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, sondern hier spricht ein direkt Betroffener. Und wir müssen auch dazu sagen, dass Rache und Vergeltung nicht grundsätzlich etwas Schlechtes ist. Denn der Herr ist ein Gott der Rache. Römer 12, Vers 19 und Hebräer 10, Vers 30 wird zweimal dieser alttestamentliche Vers zitiert und somit auch für den neuen Bund bestätigt. Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Daher sind Rache und Vergeltung vielmehr Eigenschaften Gottes. Er ist der Schöpfer, aber auch der Richter und wird einem jeden Menschen nach seinen Werken vergelten. Offenbarung 20, Verse 13 und 14. Ob uns das gefällt oder nicht, ob es uns passt oder ärgert, wird an diesen Tatsachen nichts ändern. Und wenn wir ein Problem damit haben, dann vielleicht nur, weil wir eine falsche Vorstellung von Gott haben, weil wir uns an Gott zurecht gebastelt haben nach unserer eigenen Vorstellung. Und alles, was nicht reinpasst, auch wenn es in der Schrift steht, wird auf die Seite geschoben. Dann haben aber wir ein Problem. Als drittes möchte ich für diese Verse in Betracht ziehen, dass Rache und Vergeltung natürlich immer dann negativ sind, wenn der Mensch versucht, das selbst in die Hand zu nehmen. Aber das ist ja gerade das, was der Psalmist hier nicht tut. Er läuft nicht los und ermordet den nächstbesten Edomiter oder Babylonier, den er zwischen die Finger kriegt, sondern er wirft es auf den Herrn. Er überlässt es dem Herrn. Herr, vergiss den Edomiter nie. Er befiehlt die Rache und Vergeltung dem Herrn an. Das ist befreiend und heilend. Das hilft auch uns heute, wenn wir Unrecht erfahren, wenn Grausamkeiten uns angetan werden, wenn wir Rache und Vergeltung für erlittenes Unrecht dem Herrn überlassen, anstatt uns selbst durch übermäßige Härte selbst zu rächen und damit wieder schuldig zu machen. Es ist ein Akt des Glaubens, sein Hass dem Herrn anzuvertrauen, wissend, dass er es ernst nimmt. Und ich kann von meinem eigenen Leben sagen, ich habe zwar nicht annähernd diese Grausamkeiten erlebt, die hier den geschichtlichen Hintergrund bilden, aber ich denke, jeder von uns hat schon in irgendeiner Form Unrecht erlitten und es ist befreiend und schön, das dem Herrn im Gebet hinzulegen und nicht selbst Hand anzulegen, weil wir wissen, dass wir vor allem in unserem Hass, in unserer Trauer, in unserer Verletzung das rechte Maß der Vergeltung wahrscheinlich sowieso nicht treffen. Aber Gott ist gut und gerecht und er wird dieses Maß immer zu 100% voll treffen. Vielleicht fragen wir uns mit Vers 7, was haben eigentlich die Edomiter damit zu tun? Das waren doch nicht die Babylonier. Nun, in Obadja, im Propheten Obadja, vor allem die Verse 10 bis 15, lesen wir, wie die Edomiter, sozusagen das Brudervolk Judas, hier beiseite stand und den Babyloniern Beifall geklatscht hat. Ein Ausleger hat es ausgedrückt, er hat gesagt, die Edomiter waren die Cheerleader der Grausamkeiten der Babylonier. Einer Schwangeren den Bauch aufgeschlitzt, jawohl, weiter geht's, da ist noch eine. Und Obadja beschreibt das und beschreibt deswegen auch das Gericht über Edom. Eigentlich war das ja ein Brudervolk, verwandt mit den Juden, aber zu dieser Zeit waren sie in scharfer Konkurrenz. Sie lebten östlich und südöstlich des Staates Juda und hatten sich gefreut über diesen Fall. Sie haben sich gefreut und gefeiert und sind dabei gestanden und haben mitgeplündert. Anstatt dem bedrängten Südreich als Brudervolk am Tag ihres Unglücks beizustehen, haben sich die Edomiter über den Fall Jerusalems gefreut und sich daran ergötzt. Und deswegen gibt es auch in Jesaja 21 und Jeremia 49 in zwei ganzen Kapiteln neben Obadja die Gerichtsankündigung über Edom. Das ist ja auch das, was uns immer besonders wehtut. Man erwartet vielleicht Verletzungen von seinen Feinden, aber wenn es die eigenen Verwandten sind, die eigenen Freunde, die haben in den Rücken fallen, dann tut es besonders weh. Und genau das ist hier passiert. In Vers 8 haben wir dann die prophetische Ankündigung des Gerichtes Gottes, das aus der Perspektive des Psalmisten in einigen Jahren durch einen anderen Knecht Gottes vollstreckt sein wird, durch König Kyros von Persien, den Jesaja in Kapitel 44, Vers 28 als Hirten Gottes und einige Verse später in Kapitel 45, Vers 1 sogar als seinen Gesalbten bezeichnet. Der persische König Kyros wird das Werkzeug Gottes zum Gericht für die Babylonier sein. Er wird der Verwüster der Verwüsterin Babylons. Und das ist auch das, was dann im Jahr 538 vor Christus geschehen ist. Und kurz danach durften die Juden dann ja zurückkehren. Und auch das wurde an vielen, vielen Stellen im Alten Testament angekündigt. Wir haben nicht die Zeit, das alles durchzugehen. Interessant ist aber im Blick auf diese Verse 8 und 9, dass obwohl die Israeliten im Lauf der Geschichte viele Feinde hatten, sie waren in der Knechtschaft in Ägypten, das Nordreich war in der assyrischen Gefangenschaft. Später zur Zeit Jesu wurden die Juden durch die Römer unterdrückt. Jedoch war diese Versklavung, Gefangenschaft und die Grausamkeiten der Babylonier so groß, dass im Neuen Testament die Hure Babylon, wir haben das eingangs gelesen, also Babylon, und nicht Ägypten, Assyrien oder Rom oder sonst irgendein Reich, mit dem Israel im Alten Bund ein Problem hatte. Nein, es war Babylon oder es ist Babylon, das sprichwörtlich für alles Widergöttliche steht und im Buch der Offenbarung der Fall Babylons am Ende der Zeit bejubelt wird. Vers 9, diesen allerschwierigsten Vers dieses Psalms, müssen wir als Spezifikation von Vers 8 betrachten. Glücklich, der dir dein Tun vergilt, insbesondere dein Abschlachten unserer Kleinkinder. Wir haben einen Parallelvers in Jeremia 13, Vers 16 in der Prophetie gegen Babylon. Ihre Kinder werden vor ihren Augen zerschmettert, ihre Häuser geplündert und ihre Frauen geschändet werden. Im tiefsten Schmerz über den Verlust der eigenen Kinder schließt der Psalm 137 mit einem Ruf nach einem ausgleichenden Gericht über die babylonischen Schlechter. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es ist genau diese Kombination von Glückwunsch und Fluchspruch zur Verwüstung Babylons und Zerschmetterung der Kleinkinder, die manchen Menschen hier Probleme bereiten, die sie als anstößig empfinden. Auch wahrscheinlich, weil ihnen die Grauen des real erfahrenen Krieges so fremd sind. Stattdessen haben wir uns nur allzu oft in Wohlstand und Frieden es uns bequem gemacht. Und vielleicht tun wir auch deswegen so oft die Botschaft der Bibel fälschlicherweise auf Liebe, Freude und Friede von Gott reduzieren. Vielleicht könnten wir an dieser Stelle sagen, aber die armen babylonischen Kinder. Nun, wer bist du, Mensch, dass du zu Gericht über Gott sitzt? Wenn man beim Lesen dieser Verse schockiert ist, so doch nur, weil wir das Gericht Gottes so oft aus unserem Denken ausblenden, während Sünde und Gericht in der Heiligen Schrift als zentrales Thema allgegenwärtig ist. Und Bibelkenner wissen auch, dass dieser Vers 9 hier in Anführungsstrichen nichts Besonderes ist oder zumindest nicht zum ersten Mal so vorkommt. Bibelkenner wissen, dass es schon einmal solch einen Fall gegeben hat im zweiten Buch Mose. Am Ende des Kapitels 1 ordnet der neue Pharao von Ägypten die Tötung aller neugeborenen Söhne der Juden in ägyptischer Sklaverei an. Und nur einer, Mose, wird durch Gottes Wunder gerettet. Eine ganze Generation von Babys wird ausgerottet. Und was passiert nur wenige Kapitel später, 2. Mose 12? Gott vergilt den Ägyptern, indem er alle Erstgeburt der Ägypter in der 10. Plage dahinrafft. Gottes Gericht ist immer gerecht, ob es uns passt oder nicht. Und wenn wir im Neuen Testament rufen, komm Herr Jesus, so bedeutet es auch, dass der Herr nicht nur als Retter und Erlöser kommt, sondern auch als Richter des Universums, um seine Macht und Überlegenheit in Raum und Zeit zu erweisen und öffentlich über die Mächte dieser Welt zu triumphieren. Er wird kommen, um seinem Volk Frieden zu schaffen, aber wie? Indem er mit seinen Feinden ins Gericht geht und abrechnet. Lasst uns dazu nur einige Verse aus 2. Thessalonicher Kapitel 1 lesen, und zwar die Verse 6 bis 10a. Denn so wahr Gott gerecht ist, er wird jedem das geben, was er verdient hat. Über die, die euch jetzt Leiden bereiten, wird er Leiden verhängen. Euch hingegen, die ihr jetzt zu leiden habt, wird er zusammen mit uns von aller Not befreien. Das wird geschehen, wenn Jesus, der Herr, mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her in loderndem Feuer erscheint. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, so dass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Ja, so wird es an jenem Tag sein, wenn er kommt, um für sein Handeln an denen, die zu seinem heiligen Volk gehören, geehrt zu werden, um bewundert zu werden für sein Wirken an allen, die zum Glauben gekommen sind. Wir sehen also, nicht nur im Alten, auch im Neuen Bund ist Gott der Herr, der Richter, der allen Menschen vergelten wird nach ihrem Tun. Ich möchte noch eine Bemerkung hinzufügen, dass Rache und Vergeltung kein Alleinstellungsmerkmal von Psalm 137 sind. Wir haben bereits gesehen, dass es andere Rachepsalmen gibt, wo David, der Mann nach dem Herzen Gottes, solche Fluchsprüche ausgesprochen hat. Gebete zur Vergeltung. Was hat Jesus, unser Herr, gesagt über Kapernaum, seine Heimatstadt? Wehe dir, Sodom wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichtes als dir, Kapernaum, der du all meine Wunder gesehen hast und trotzdem nicht Buße getan hast. Und was hat Paulus in Galater 1 geschrieben über die Prediger der Beschneidung? Sie seien verflucht. Oder es gibt noch viele weitere Stellen, das sind nur ein paar Beispiele. Ein weiteres Beispiel ist in Offenbarung 6, Vers 10, wo die Märtyrer nach Vergeltung rufen. Wie lange, Herr, wie lange, bis du unseren Tod vergelten wirst? Wir sehen also, auch die Rachepsalmen sind 100% Gottes Wort. Nicht Gottes Wort muss sich unseren Vorstellungen anpassen, sondern wir müssen unser Denken am Wort Gottes orientieren. Wir müssen uns von der Heiligen Schrift normieren lassen. Ansonsten, wenn wir das nicht tun, wenn wir meinen, wir könnten frei entscheiden, was uns gefällt und was nicht, dann könnten wir genauso gut Moslems sein. Denn im Koran stehen auch manche Dinge, die jeder vernünftige Christ für gut und richtig hält. Und das andere streichen wir genauso raus, was uns nicht passt. Oder wir könnten Buddhist oder Marxist oder sonst etwas sein, denn auch in anderen heiligen Schriften oder im Kapital von Marx stehen Dinge drin, die gut und vernünftig und richtig sind. Und was uns nicht passt, streichen wir dann raus. Dann sind wir keine Christen mehr, sondern wir sind Christen, Moslems, Buddhisten, Marxisten, alles in einem, wenn nur das zählt, was wir uns vorstellen können. Das ist aber kein echter biblischer Glaube, sondern ein selbstgezimmerter Pseudoglaube, der für die Katz ist. Ich möchte schließen mit ein paar kurzen Bemerkungen zur Anwendung. Auch wir heute, selbst wenn wir im Wohlstand leben und Frieden genießen dürfen durch Gottes Gnade, sind Fremde, ein Stück weit Fremde fernab unserer eigentlichen Heimat. Auch wir werden manchmal verspottet und können uns daher mit dem Psalmist identifizieren. Auch wir werden manchmal gefragt, wo ist denn dein Gott? Du bist krank? Du hast deinen Job verloren? Und so weiter. Und lassen wir uns nicht täuschen, auch uns kann Verfolgung drohen, auch wenn wir noch in äußerer Freiheit leben. Wenn wir untreu sind, kann Gott auch uns durch großes Leid wieder auf den rechten Weg bringen, wie er es mit dem alttestamentlichen Bundesvolk getan hat. Gott ist ein gerechter Richter und Vergelter. Bei ihm wird keine Sünde unter den Teppich gekehrt. Und das ist auch ein Trost für uns, für alles erlittene Unrecht. Jesus starb für unsere Sünden an unserer Stelle. Wir dürfen ihm vertrauen. Gott hat auch in ihm das Gericht über die Sünde für uns vollbracht. Und er ist unsere Hoffnung, unsere einzige Hoffnung. Und als letzten Punkt, wenn dir großes Unrecht geschieht, dann bitte Gott um Vergeltung und nimm es nicht selbst in die Hand. Auch wir können beten, ähnlich wie der Psalm 137, wenn uns großes, schlimmes Unrecht widerfährt. So zu beten und das Unrecht in Gottes Hände zu legen, ist keine Sünde. Vielmehr ist es Sünde, aus Gottes Wort das zu streichen, was uns nicht passt. Amen.